Dieser ganze Podcast geht nur 10 Minuten, weil wir den Rest einfach rausschneiden.
Ja, bitte. Hey, Melina, Sophie, wie war es in Island? Gut, Ende. Das ist eine super Folge wert.
1 Live. Bratwurst und Baklava.
Hello again, würde Howard Carpenter sagen, in meiner Anmoderation der heutigen Folge von Bratwurst und Baklava trifft. Hier sind Özcan Kosa und
Melina Sophie.
Und ich auch. Sophie. Melina auch. Sophie. Hallo Melina Sophie.
Moin. Geht's euch gut? Habt ihr gute Laune heute Morgen schon?
Ey, richtig, ich bin richtig motiviert. Ich bin voll krass.
Ich merke das schon.
Er ist wirklich voll krass, weil wir haben gestern Abend ja Bratwurst und Baklava live aufgenommen auf einer Wiese in Essen. Ja. Und das war schön, aber auch ein bisschen surreal, weil da saßen nur 100 Leute mit einem Abstand, dass du da zwischen einem Boeing 737 hättest parken können. Weil wirklich seltsam war. Besonders als wir auf die Bühne kamen, hat auch nur die Hälfte geklatscht. Wir waren uns erst gar nicht so sicher, ob die wirklich wegen uns da sitzen oder ob die doch Joris erwartet haben, der einen Abend vorher aufgetreten ist und sich vertan haben im Datum. Klar. Und Ötze ist 5 Stunden hingefahren aus Stuttgart und danach noch 5 Stunden zurückgefahren. Der Typ ist der geborene Fernfahrer. Ich glaube, du machst gar eine LKW-Ausbildung oder so. Das war wirklich krass.
Ey, ja, aber ich mag das.
Ich wäre am Ende.
Bitte?
Ich wäre komplett am Ende, würde ich so viel an einem Tag Auto fahren. Ich glaube, ich bin wirklich noch nie 10 Stunden an einem Tag gefahren. Ich glaube, das längste war so 8 Stunden.
Und danach ist man am Arsch.
Ey, also das wirklich war schon viel am Arsch.
Was ich mal gemacht habe, ich bin mal von hier, ich hatte eine Show auf Rügen. Dann bin ich von Stuttgart 10 Stunden hochgefahren, Alter. Und habe am selben Tag die Show gespielt und bin nach 4 Stunden am nächsten Morgen nach Osnabrücklin gefahren.
Kann es sein, dass du ein türkischer Android bist, dass du keinen Schlaf benötigst oder so?
Nein, aber ich nutze diese Zeit. Guck mal, wenn ich zum Beispiel zu Hause bin oder so, bin ich voll verpeilt. Ich habe dir immer gesagt, ich habe ja immer diese Übersprungshandlungen. Dass mich, wenn mich irgendwas stresst oder sonst irgendwas, eine gewisse Arbeit, mich jetzt voll, wo ich mir denke, shit, ich muss es machen, dann fange ich an, auf einmal das Haus zu putzen. Aber im Auto habe ich diese Möglichkeit nicht.
Der Vorteil ist, dass du im Auto eingesperrt bist und einfach keinen Quatsch machen kannst. Und deswegen kannst du auch 10 Stunden fahren. Das ist nicht schön.
Ich höre dann Hörbücher und so. Und Podcasts und so Motivationsgeschichten.
Das ist...
Ja, okay, dafür kann man seine Zeit aber gut nutzen. Wenn man 10 Stunden Auto fährt, kann man auf jeden Fall viel dazulernen in einer Autofahrt.
Ja, ich mag das voll, das ist Killer. Kennt ihr zum Beispiel Joseph Murphy? Die macht des positiven Denkens?
Nee, kenne ich auch nicht.
Ey, das ist ein Megabuch, das ist ein richtig geiles Motivationsbuch. Da geht es eigentlich darum, dass der Typ, ist ein sehr bekanntes Buch, auch also in den USA erschienen damals, aber weltweit bekannt. Und es geht einfach um Autosuggestion und wie du dich selber programmieren kannst, um gewisse Ziele zu verfolgen, sodass du dir das so oft vorsprichst, dass du das irgendwann verinnerlichst und dem dann automatisch hinterhergehst. Weißt du, wie beim Laufen, du denkst ja auch nicht drüber nach, linkes Bein, rechtes Bein.
Ja, nee, man macht einfach, ne? Ach, das ist ja geil.
Genau. Und das ist durch dieses Buch, lernst du halt einfach positiver in den Tag hineinzugehen und Sachen zu nutzen. Und dieses Motivationsvideo war gestern von Arnold Schwarzenegger. Ey, richtig geil, Alter.
Boah, der kann richtig gut motivieren. Von dem habe ich auch schon mal irgendeins gesehen. Danach hast du echt einfach nur Bock aufzustehen und irgendwas zu machen.
Ja, genau.
Ist echt so.
Alter, ich meine, Arnie ist mittlerweile 74 Jahre alt und ist immer noch härter am Flexen als wir alle zusammen. Das muss man einfach mal sagen. Das ist ein bisschen abartig. Ich gucke manchmal auch Videos von Arnold, wie er irgendwie oberkörperfrei in seinem Whirlpool mit 2 Eseln sitzt. Warum auch immer. Und du denkst so, Alter, der Typ ist über 70 Jahre alt. Weißt du, die meisten sind entweder tot oder laufen am Stock. Und der Arnie sieht immer noch aus, als würde er einfach morgens so ein Panzer einen Berg hochzieht, um sich ein bisschen zu entspannen. Aber das ist natürlich auch diese Grundveranlagung. Erstens ist der irgendwie Bodybuilder, seit er 13 Jahre alt war, und der hat es auch durchgezogen. So, ne, das ist ja das. Übrigens, wir müssen einmal ganz kurz, bevor ich hier unterbreche, das war jetzt unhöflich. Ich habe gesagt, unser Gast ist Melina Sophie und wir haben dich überhaupt nicht richtig eingeführt, vorgestellt. Wir haben dir keinen Teppich ausgeräumt. Ja, das ist auch ein bisschen erbärmlich von uns. Wir sind aber schlecht.
Nein, Alter, Basti. Das ist erbärmlich, wer wir sind, weil Melina Sophie ist so bekannt. Also,
die müssen wir gar nicht vorstellen.
So müssen wir uns vorstellen.
Die muss uns vorstellen. Das ist auch eine geile Folge, wo der Gast sagt so, heute bin ich hier mit Bratwurst und Baklava, damit die überhaupt noch wissen, wem sie zuhören. So gestern Abend hat es sich wirklich so angefühlt, als wenn die Leute das nicht wissen. Melina Sophie, du bist ein Urgestein von YouTube. Das klingt jetzt auch, als wärst du 72. Aber
klingt
du hast
schön, damit, ne? Ja, so ein Arnold Schwarzenegger von
YouTube. Genau, du ziehst morgens einen Panzer einen Berg hoch.
Auf jeden Fall.
Du hast, aber du hast angefangen, sagen wir mal, YouTuberin zu sein zu einer Zeit, als das noch nicht ein Trend war, den jeder Zweite gemacht hat. Und du hast sehr, 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 sehr viele Follower. Also eigentlich fühlt jeder zweite Deutsche, der schon mal einen Computer bedient hat, folgt dir.
Ich bin nervös, wenn du das sagst.
Das ist, also ich weiß nicht, ich habe eben geguckt, 1,9 Millionen oder so. Kann natürlich sein, dass 1,89 Millionen davon indonesische gekaufte Scammer sind. Das glaube ich aber nicht.
Ja, ich habe gekauft, alles.
Alle gekauft. Ja, nee, ich habe letzte Woche mit Tara auch darüber gesprochen, weil Tara macht ja so Beauty-Zeugs und habe mit der darüber gesprochen, weil mir eine bekannte YouTuberin aufgefallen ist, die irgendwie bei Instagramerin, nicht YouTuberin, die hieß mal Yoga Jordan, glaube ich, früher, wurde von der Bild-Zeitung als die größte deutsche Instagramerin verkauft. Dann bin ich auf deren Profil gegangen, die hat wirklich 3 Millionen Follower, hat aber unter jedem Post nur 1000 Likes.
Ah, okay, schwierig, ne? Und das fällt natürlich auch.
Das fällt, ja. Also sie hätte auf jeden Fall ein bisschen besser einkaufen sollen, habe ich in dem Moment gedacht.
Ja, das ist schon kritisch.
Hat 3,8 Millionen.
Das ist erstaunlich krass.
Ja. Ey, wie gesagt, ich werde nervös, wenn ihr das sagt.
Killer, Alter. Richtig gut.
Nee, aber das ist ja wirklich krass. Also dann ist man ja auch in der Sphäre angekommen, wo man, weißt du, wir beide haben schon Probleme zum Beispiel uns mit...
guck mal, wir haben 100, ich habe 100.000 Follower und ich habe gedacht, ich bin cool. Und sie hat so 3,8 Millionen. Weißt du, und Basti, du hast wie viel? 50?
Ja, 50. Aber davon sind 45.000 Pakistanis, die ich eingekauft habe, gestern noch. Online.
Okay, guck mal,
alles. Wie wir uns fühlen, gell, Basti? Wir sind so, ja, Dinge, Instagram ist schon cool.
Ich meine damit nur, dass man, wenn man so eine hohe Reichweite hat, und im Endeffekt ist sowas ja nichts anderes als Reichweite, dass es dann halt auch fast, also zum Beispiel, ich versuche alles, was mir geschrieben wird, noch zu beantworten. Ja. Und das ist echt schwierig, weil es am Tag schon so 20 bis 30 Nachrichten sind. Oder 40. Ne? Du machst das schon länger nicht mehr, Ötze. Und wenn man dann 3,8 Millionen hat, ist es einfach nicht mehr, gar nicht mehr möglich. Also da kann man ja überhaupt nichts mehr, kann man gar nichts mehr eingehen. Du kannst ja nicht mal mehr lesen, was die Leute dir schreiben, weil es einfach so ein Wust an Menge ist.
Naja, es ist halt so, wenn man so auf diese Direct Messages geht, es ist halt schon echt viel, aber ich schaue da manchmal halt schon durch, also fast täglich tatsächlich. Geil. Und scroll einfach so ein bisschen durch. Manchmal sieht man halt so interessante Sachen und da antwortet man dann und so. Aber das stimmt, man kann leider nicht auf alles antworten. Das wäre, glaube ich, ein bisschen viel. Da würde ich den ganzen Tag dran sitzen. Aber so, wenn die Leute einen auch so in Stories markieren und so, das sehe ich eigentlich immer. Ist eigentlich ganz cool, dass man da so interagieren kann.
Aber ist schon interessant, Basti, gell? Sie hat so viele Follower. Wenn du eine Sendung hättest, die so viel Einschaltquoten hätte. Oh. Also ich meine, so
dann wärst du, Melina Sophie ist das laufende Wetten, das kann man eigentlich sagen.
Das ist eigentlich, ja, wenn Let's Dance hatte auch solche Einschaltquoten. Also so, verstehst du?
Sie kann echt, waren die so hoch?
Ja, die haben
also Let's Dance ist ja, ich meine, das guckt ja ganz Deutschland.
Ja, also die haben immer so 3,8, 4 Millionen.
Da hat der Ötze mitgetanzt.
Ja, und bin als Zweiter rausgeflogen.
Jetzt echt? Jetzt wirklich?
Ja, aber...
Ich bin so früh rausgeflogen, dass wenn ich sage, ich habe da mitgemacht, dass alle sagen, echt?
Nein, das stimmt nicht. Ich habe dich dort gesehen. Alter, du warst richtig... Ich meine, du bist ausgebildeter Tänzer. Du warst ja eigentlich sogar im Vorteil. Könntest du jetzt bitte kurz aufhören, dein Birchermüsli zu essen?
Nein, ich esse kein Birchermüsli. Ich habe vom Cappuccino den Schaum im Mund gehabt. Lass mich doch ein bisschen, ja. Ich schwör dir.
Ich hatte vom Cappuccino den Schaum im Mund.
Davon ist dein Mund so voll.
Er hat einen sehr kleinen Mund.
Da ist doch Himbeerschnitte im Spiel, oder nicht?
Nein, ich nehme dann wirklich so richtig großen Schaum.
Den richtig großen. Das sind unsere kleinen Brokeback Mountain-Momente.
Aber ist doch geil, Mann. Ich lieb das.
Das gefällt mir auch sehr, sehr gut an dir. Gestern Abend ist uns erst auf der Bühne wieder aufgefallen, wie groß der Größenunterschied zwischen uns beiden ja wirklich ist. Es sind, glaube ich, so 25, 30 Zentimeter.
Ja. Also, ich habe das auf einem Foto gesehen, auf Instagram.
Ja, das ist echt krass. Das
ist mir auch aufgefallen. Nee,
aber es ist wirklich 25 Zentimeter. Und da habe ich echt gedacht, so, Basti hat echt einen kleinen Schwanz.
Das ist so krass. Vielen Dank. Nee, aber er hat sich gerade die Hände gerieben, weil er den Gag selber lustig fand. Das ich bin da total gefreut. Jetzt nochmal kurz zurück. Wenn man so viel Follower hat, dann ist es wahrscheinlich wirklich so, was war denn bei dir, gab es bei Serie so einen auslösenden Punkt, als das so umgekippt ist? Oder ist es, weil du so früh dabei warst? Oder was hast du an Content geliefert, dass so viele Menschen gesagt haben, ich schaue mir jetzt die Person an und nicht mehr
was ich an. Oh mein Gott, ich habe nur Müll hochgeladen. Ich habe wirklich nur Müll hochgeladen. Das ist jetzt nichts mega krasses oder so. Ich habe irgendwann angefangen mit Videos, weil ich halt einfach Bock hatte, so zu entertainen. Und ich habe so ein paar YouTuber geguckt und fand das voll geil, was die gemacht haben. Und dann habe ich mir gedacht, das kannst du doch auch mal ausprobieren. Dann habe ich so ein paar Videos gemacht und habe immer so richtig eklig, kennst du, wenn so Leute unter Videos von großen YouTubern schreiben, so, boah, krass, schon 2000 Likes in einer Stunde, danke für euer, ja, danke für eure Unterstützung und so. Und das habe ich immer unter so Videos von bekannten YouTubern geschrieben und da haben die Leute da drauf geklickt und meinten so, boah, krass, die kriegt 2000 Likes in der Stunde, die muss echt cool sein. So.
Das war deine Werbemaßnahme, dass du mit anderen YouTubern unter die Videos geschrieben hast, boah, krass, schon 2000 Likes.
Ey, so richtig nasty.
Ey, aber soll ich im Mega, Melina, richtig gute...
Also das richtig, so richtig durchgesneakt einfach. Und dann hat mich nämlich irgendwann der Timo entdeckt, der Lyant. Da hatte der, ich glaube... Boah, kann ich ganz schwierig sagen. Ich glaube, zwischen 300 und 500.000 Abonnenten. Das war damals war das richtig krass. Und der hat dann gesagt, ey, du bist cool, lass doch mal ein Video drehen. Dann haben wir ein Video zusammen gedreht. Und dann hat der mich quasi einfach so in diese Welt mit reingeholt. Also es ist dann so über Nacht so explodiert quasi.
Das ist aber auch wirklich ein bisschen so, ne, dass man, glaube ich, in dieser Welt von YouTube und so am besten ankommt, wenn man, oder nein, nicht am besten ankommt. Klar, du kannst auch einfach originären Content machen und irgendwie wirst groß, aber so diesen krassen Sprung macht man oft, wenn man irgendwie dann mit einem anderen bekannten YouTuber irgendwie eine Kollabo hat oder sowas. Ich habe letzte Woche von, wie hieß er nochmal, weiß ich nicht, Damien, irgendwas, jemand, der witzige Videos postet, mir fällt der Name gar nicht ein, der bis vor einem Jahr noch völlig unbekannt war, der immer mit sich selber redet in den Videos. Also der führt Dialoge mit sich, also der spielt mehrere Rollen in einer Szene, er spielt seine eigene Mutter, seinen eigenen Vater und sich und redet da miteinander. Mir fällt der Name gerade leider nicht ein, aber ihr kennt ihn zu Hause. Guter
Hängen geblieben.
Der ist lustig und aber das Krasse ist, dass der auch irgendwie erst 100, 200 Klicks hatte und dann hat ihn irgendein großes Netzwerk gefeatured und hat gesagt, ey, guckt euch den mal an und jetzt ist er halt bei jedem Video bei 2 Millionen oder so.
Ach was, ist ja krass.
Ja.
Geil.
Und du kennst ihn nicht. So, jetzt guck mal an, ey.
Ja, ich habe aber auch die letzten 3 Jahre irgendwie unterm Stein gelebt, ne? Ich war ja nicht in Deutschland und habe dann irgendwie auch überhaupt wirklich gar nichts mitbekommen.
Wo warst du? Warst in Island, ne?
Jo, ich habe in Island gewohnt. Ich bin gerade
zurückgezogen. Woher weißt du das, Basti? Also,
das hat mir meine Managerin verraten.
Im Gegensatz zu dir hat sich Basti gut informiert.
Ja, der Ötze hat sich eben noch ein paar Motivationsvideos von Ani angeguckt, hat sich 2 Himmelschnitten reingeschnalzt und erstmal 10 Kniebeugen gemacht. Und aber ich dagegen habe mich informiert.
Aber für mich ist egal, wo der Mensch alle Menschen sind gleich. Für mich gibt es keine Grenzen, Basti.
Selbst die, die aus Island kommen. Ne?
Ja,
das ist, Island, wunderschön.
We are the world.
Oh, Alter, jetzt auf zu singen.
Okay, ich gehe.
Und dann noch Michael Jackson, weißt du.
Alle Menschen sind gleich. Und dann Michael Jackson singen. Herzlichen Glückwunsch. Nee, aber sag mal, Island, why?
Leute, die ich kannte, sind da hingezogen und dann bin ich da immer so, boah, keine Ahnung, ich war 6, 7 Mal oder so im Urlaub da und dann irgendwann wollte ich so 2 Monate hin, da habe ich gesagt, okay, ist ganz geil hier, dann wollte ich ein halbes Jahr hin und da bin ich halt irgendwie einfach hängen geblieben, ich bin da halt nicht zurückgekommen.
Geil.
Hängen,
das ist ja voll schöne Landschaft dort, gell? Also auch.
Ey, das ist, da gibt's so geile Naturkatastrophen auch, also so.
Hey, dieser Vulkanausbruch gefällt mir optisch wirklich sehr gut. Es ist etwas warm, aber es gefällt mir sehr, sehr gut.
Ich schwöre, da wo mein Haus stand, kennt ihr diesen Eyjafjallajökull-Dingsbums, der da ausgebrochen ist?
Ah, dieser Vulkan, den keiner aussprechen kann.
Genau, richtig. Und der ist halt so, wenn ich aus meinem Schlafzimmerfenster geguckt habe und wäre der ausgebrochen, hätte ich das tatsächlich von da gesehen. Also,
konntest du konntest sehen?
Ich konnte den sehen, aber du siehst halt nicht so, der ist halt unter einem Gletscher. Aber ich wollte halt nicht so, dass der ausbricht, so weil es halt scheiße ist für die Menschen und so, aber ich wollte es halt schon gerne mal sehen.
Es war ein zerrissenes Gefühl. Also der Untergang wäre jetzt nicht schön gewesen, aber du hättest es in Kauf genommen, theoretisch.
Ich hätte es gerne gesehen. Nein, ich bin ja echt so ein Freak, was sowas angeht. Da gibt es ja auch so Blizzards, so heftige Schneestürme, Erdbeben und so. Ich finde das so geil.
Was? Echt jetzt? So.
Aber es ist nie wirklich warm in Island, oder? Ist das jetzt ein Vorteil? Aber es ist, glaube ich, also ich habe mal geschaut, ich wollte nämlich, meinem Papa habe ich einen Urlaub in Neuseeland geschenkt, vor mittlerweile 2 Jahren zu seinem 70. Und dann kamen 1000 Sachen zusammen, warum das nie ging. So. Also es war einfach, wirklich nicht möglich. So. Und jetzt in der derzeitigen Situation geht es halt auch gerade nicht. Und dann habe ich gesagt, wir könnten ja vielleicht, weil er wollte halt diese unberührte Natur Neuseelands sehen, weißt du, diese, wo der Hobbit gedreht wurde und sowas. Also ja, einfach ja, krass. Das sieht ja wirklich krass aus. Also der Herr der Ringe ist größtenteils in Neuseeland gedreht worden und das, was ihr dort seht, natürlich, die Orks rennen da nicht rum und teilweise sind auch die Hintergründe ausgetauscht, aber die grundsätzliche Fläche, wo viel von Herr der Ringe passiert, ist in Neuseeland gedreht worden. Sieht wirklich dort so aus, die Auenwälder und so. Das ist wirklich eine krasse Gegend. Und dann habe ich geschaut, was kann man irgendwie etwas näher erreichen, was in dieser Reichweite wäre. Und da wurde immer wieder von Island gesprochen.
Da wurde auch Game of Thrones und so gedreht, ne? So Teile.
Ja, Game of Thrones.
So. Echt jetzt?
Voll, ja.
Okay, jetzt will ich da auch hinziehen.
Aber es ist weiter, als man denkt. Es sind so 8 Stunden oder so, ne, glaube ich, mit dem Flugzeug.
Nee. Island sind gerade mal, du fliegst von Hamburg, glaube ich, kannst so 3 Stunden.
What?
Jo, das könnte
Neuseeland ist nämlich richtig fucking weit. Also ich weiß. Selbst wenn man sich beeilt, also selbst wenn du den besten Flug kriegst, sind es 28 Stunden, also mit Umsteigen.
Aber da ist auch wenigstens, weißt du, das ist halt auch, es ist wenigstens warm da unten. In Island, da fliegst du immer in die Kälte.
Melina. Das
musst du dann halt dafür in Kauf nehmen, so, ne?
Melina, hast du da so Nordlichter gesehen?
Jo, ey. Boah, ich habe da ja mitten so in der Countryside gewohnt und immer, wenn ich so meinen Kopf nach links gedreht habe, als ich im Bett lag, ne, im Schlafzimmer, habe aus dem Fenster geguckt, die waren immer über meinem Garten. Das war einfach, das ist wirklich, boah, immer? Das ist wirklich krass, yo.
Boah, also ist, wenn man jetzt im Winter nach Island fliegt, sieht man dann dort Nordlichter?
Also die Statistiken sagen so in 9 von 10 Nächten, aber du hast halt meistens einfach schlechtes Wetter so, ne? Also wenn es bewölkt ist, ist halt schlecht. Aber du siehst die schon echt oft und auch vor allem super stark. Das war echt, das ist so krank beeindruckend.
Weil ich wollte mal nach Lappland, um diese Nordlichter zu sehen, aber ich bin jetzt gerade bei gofeminin.de, weil ich habe gerade Island eingegeben, Bilder, und dann habe ich so das Nordlichterbild gesehen und dann habe ich da jetzt drauf geklickt und jetzt steht da halt 5 Gründe, warum man nach Island reisen sollte. Und das ist ja mega, Alter.
Es ist ein heftiges Land auf jeden Fall, vor allem der Tourismus und so ist da. Es explodiert halt gerade auch total, außer jetzt halt in Corona-Zeiten da natürlich nicht.
Dann eher weniger,
aber die öffnen jetzt bald auch wieder ihre Grenzen.
Also in Kabul explodiert gerade auch so die...
Oh, Alter. Alter, was kommt jetzt?
Hey, ich wollte den unbedingt... Hey, was denn, Leute? Das ist Satire. Satire.
Das ist Satire.
Satire darf alles. Was ist los?
Du hast das von Tucholsky irgendwie ein bisschen falsch verstanden, aber ist egal. Du musst Feuer einfach ab, damit wir eines Tages gesperrt werden bei Insta. warum bist du zurückgekommen, wenn Island dann doch so geil war? Weil ich meine, das ist ja, Auswandern ist halt immer ein krasser Schritt, ne? Das ist irgendwie schon eine krasse Entscheidung.
Also es hat halt voll Spaß gemacht. Ich war halt 3,5 Jahre da und ich hätte auch ehrlich gesagt erstmal nicht gedacht, dass ich zurückziehe. Ich hatte auch am Anfang, ich hatte gar keinen Bock, immer so nach Deutschland zu fliegen, zu Besuch oder so, weil ich immer nur Bock hatte, da zu sein, rumzufahren, die Natur zu erkunden. Aber so nach 3,5 Jahren, so nach dem 3. Winter, der dann doch sehr lange anhält und sehr dunkel ist und sehr kalt ist, hatte ich dann gesagt, okay, irgendwie ist das doch härter, als ich gedacht habe. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, ich gehe wieder zurück nach Deutschland, wo man richtig geilen Sommer hat. Und im Winter, wenn ich halt Schnee haben will und so, fliege ich halt noch mal rüber.
Man kann sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen aus deutscher Perspektive in Island. Ich schätze, irgendwas, was ich mal gelesen habe, da leben 300.000 bis 400.000 Menschen auf der ganzen Insel. Also das ist weniger als in Dortmund. Ne? So,
ja, das da ist leben so Bielefeld.
Da lebt also in Island gleich Bielefeld. Das wollen wir mal so festhalten. Nein, aber der Gedanke ist halt krass. Und das ist ja flächentechnisch nicht klein. Das ist ja riesengroß. Und da leben halt gerade mal 300.000 Leute. Das heißt, so dieses eng an eng wohnen und Nachbarschaft und so gibt's außerhalb von Reykjavik wahrscheinlich kaum, ne?
Also ich habe in der Nachbarschaft außerhalb von Reykjavik gewohnt und mein erster Nachbar war so 100 Meter entfernt oder so. Es gibt schon Nachbarn so, aber das ist halt schon wirklich ganz anders als hier. Also das, was wir da Nachbarn nennen, wäre hier schon nächstes Dorf.
Krass. Und sprichst du Isländisch?
Nee, also ich habe mal so Kurse gemacht. Ich finde das eine super interessante Sprache, mega kompliziert. Ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem 3. Kurs habe ich dann irgendwann gedacht, ey, ganz ehrlich, ich ziehe eh zurück, dann brauche ich mir das auch nicht antun. Aber ich kann halt super viel verstehen. Also wenn die reden, dann reden auch mit mir meistens auf Isländisch und ich antworte dann einfach auf Englisch.
Wie hört sich das an? Kannst du vielleicht mal einen Satz sagen? Nur einen Satz? Egal was.
Ich kann ihr heitte Melina?
Ihr heitte Melina?
Ja, ihr heitte Melina. Ihr Tüchtigoch Fjordisch. Boah.
Aber das klang schon ziemlich gut.
Ja, aber das ist so. Die haben halt, das ist so kompliziert, die atmen das halt auch so durch die Nase, Alter.
Aber es hört sich ein bisschen so skandinavisch an, aber halt auch ein bisschen so holländisch, finde ich. So Dutsch.
Ja, das ist so, ey, das ist wirklich, manche Wörter sind voll nah am Deutschen, aber trotzdem, wenn die dann reden, verstehst du nichts.
Weil ich weiß noch,
am Anfang, als ich da hingekommen bin, habe ich halt gar nichts verstanden.
Ja, ich war 5 Tage in den Niederlanden und habe die Sprache gelernt in 5 Tagen.
Was?
Ja, du musst nicht alles so ernst nehmen, was er erzählt.
Nee, du musst nicht.
Mir kannst du alles erzählen. Ich war so, boah, krass, echt?
Nee, ja, das aber ist wirklich, bei ihm anstrengend.
Aber wirklich, du musst einfach, wenn du in Holland bist, dann musst du einfach, egal wo du hingehst, die Leute angucken und Deutsch sprechen, aber halt einfach nur sagen, das ist Kökosnussgeräuschbuch. Und dann,
ja, perfekt.
Das ist so die Grund, das ist so die Essenz der Sprache.
Alter, Holländisch basiert nicht darauf, dass du dir 2 Damen-OBs in die Backe steckst und auf einmal komisch schief redest. Das ist nicht Holländisch.
Ich bin total cool. Ich habe nicht einmal Englisch geredet. Ich bin komplett durchgekommen. Also ich war essen, trinken, unterwegs, auf Schiffen. Ich habe Material gekauft. Hey, apropos Material. Was rauchen die auf Island, Alter?
Ey, ganz normal wie in Holland auch so.
Ja?
Ganz normal Weed, also nichts Besonderes. Es gibt jetzt kein isländisches Gras oder so.
Ja, nee, ich habe gedacht, vielleicht haben die so irgendwie, keine Ahnung, Game of Thrones Skunk oder.
Game of Thrones Skunk. Das ja, riecht das nach ist Khal Drogo. Khal Drogo Skunk. Muss auch so ein Pferd vorreiten. Nein, aber das ist ja trotzdem so, dadurch, dass das wirklich mitten im Ozean gelegen ist und du drumherum sehr wenig hast und landwirtschaftlich aufgrund der.
Angst.
Was denn? Ich hätte so Angst.
Ey,
aber
schon,
nein.
Jetzt, wo du sagst, da kriegt man auch auf jeden Fall irgendwie so ein. Manchmal hat ja so ein Inselfieber. Weißt du, wenn du so, du weißt, du kannst jetzt nicht weg. Das ist voll schrecklich.
Du kannst wirklich nicht weg, ne?
Nee, halt nur.
Oh mein Gott!
Also du kannst ja nicht eben mit dem Auto mal irgendwie in ein anderes Land fahren, das geht ja nicht.
Aber was sie auf jeden Fall machen müssen, ist alles importieren, ne? Also du kannst ja landwirtschaftlich wahrscheinlich außer irgendwie ein paar Kartoffeln und irgendwas hartes Wintergemüse kannst du da. Ja. Also Ananas wächst da jetzt nicht.
Nee.
Hier jetzt auch nicht, hier jetzt auch nicht, aber ja, hier auch nicht. Also ich habe wenig Ananas auf meiner Terrasse. Aber ich meine damit einfach, wenn du so eine, das ist ja einfach eine Konklave, das ist ja wirklich außen im Ozean, da ist ja einfach nichts drumherum. Nee, und du musst halt alles dahin schaffen, ne?
Ja, die haben halt Fisch, ne, ganz klar. Und dann, die haben halt so riesen Gewächshäuser, wo die halt ganz viel so Tomaten und Erdbeeren und so anbauen.
Erdbeeren, krass.
Jo, Erdbeeren, richtig viel.
Interessant.
Aber ey, das ist wirklich. Das ist so der Nachteil an diesem Land. Es ist halt wirklich unglaublich schweineteuer, ne? Weil du musst halt alles importieren. Das ist echt heftig.
Du so 1 Kilo Erdbeeren, 70 Euro.
Ey. Dann halt keine Erdbeeren.
Ich weiß, dass so eine, was kostet eine Packung? Das hat mir mein Kumpel mal gesagt, der da mal eine Packung Bacon gekauft hat in Island. Er meinte so, Melina, das kostet eine Packung Bacon in Deutschland. Was ist das? 2-3 Euro? Eine große Packung Bacon?
Ja.
Kostet in Island einfach so 12 bis 15 Euro.
Eine Packung Bacon?
Ey, kein Witz. Ich hab's wirklich, krass. Ich hab's auch nicht geglaubt, bis ich es gesehen habe. Es ist
also,
wirklich unglaublich.
Du meinst Bacon.
Das ist für Özcan als Moslem jetzt sowieso nicht
glaub
so interessant.
Mir, in Island sind deswegen alle Moslems geworden, Alter. Weil Schweinefleisch ist sogar teuer geworden, Alter.
Das Schweinefleisch ist richtig teuer geworden.
Das wurde ja nicht mal importiert.
Krass.
Das ist ja
eine
da
Packung Bacon.
So.
70.
Isländischer Kernbacon. Aber ist denn, was ist das Negativste, was du dort erfahren hast? Was war das, wo du. Nein, ich will auch, man muss ja nicht immer nur Island, man muss auch mal sagen, was ist los in Island. Was war das, warum du dich irgendwo gefühlt hast? Also, wo du gesagt hast, da gab es irgendwas, was dich richtig krass gestört hat.
Boah, das hat irgendwann diese. Also, wie gesagt, am Anfang waren die Winter und so total geil, aber irgendwann hatte ich echt mit der Dunkelheit zu kämpfen. So nach dem dritten Winter war es dann nicht mehr so geil und dann bin ich halt mental auch voll abgerutscht. Ne? Ich hatte halt so. Irgendwann Depressionen bekommen und da wusste ich so, irgendwas stimmt hier nicht. Und das ist schon schwierig. Also da haben da oben auch nicht nur irgendwie Einwanderer Depressionen, weil sie es nicht gewohnt sind, sondern echt viele Isländer auch. Also ich kenne kaum jemanden, der da nicht Medikamente nehmen muss, weil die echt voll abkacken im Winter.
Kommt nach Island. Kommt nach Island und bringt euer Xanax mit. Das ist aber ein bisschen, das ist etwas krass, oder? Also ich meine.
Aber warte mal, wie lange ist da dunkel?
Also du hast halt, ich glaube, der dunkelste Tag an sich, was ist das, 21. Dezember, glaube ich, der hat so 4 Stunden Sonnenlicht. Das Ding ist aber, dass die Sonne da halt dann nur so halb am Himmel steht. Du hast halt den ganzen Tag nur so eine Dämmerung, also nicht richtig hell. Und das fühlt sich halt, das ist schon mega schön, aber wie gesagt, wenn man da lebt, irgendwann ist es einfach zu viel. Und du hast halt echt, was so das Wetter und den Winter angeht, monatelang ist es kalt und dunkel.
Oh Gott. Ja, aber das schlägt wirklich auf die Psyche. Ne? Es ist ja oft so in Skandinavien, dass das immer so ein bisschen augenzwinkernd gesehen wird, aber das wirklich, wenn man jetzt, also ich bin studierter Psychologe, ne? Und ich weiß, Özcan macht sich überhaupt, dass ich das in jedem Podcast sagen muss, aber ich muss daran immer warum erinnern, er ist Zahnarzthelferin, also solltest du irgendwie ein Problem mit deinem Mund haben, kann er dir was absaugen.
Nein, warum sagst du einfach immer, ich bin studierte Psychologe?
Weil, das habe ich dir auch schon mal erklärt, weil Psychotherapeut wie Heilpraktiker ist, das kann sich jeder Depp nehmen, aber ein studierter Psychologe ist jemand, der was dafür getan hat.
Ich weiß, aber ich denke mir, guck mal jetzt zum Beispiel, du kannst ja einfach auch deine Aussage treffen. Du kannst jetzt einfach sagen so, ja, weil Menschen, die so und so in Dunkelheit leben, die haben die und die Symptome, dann ist es jetzt nicht so, dass man sagt, der hat das gesagt, warte mal, ist der studierter Psychologe? Du kannst einfach deine Aussage treffen. Du machst jedes Mal mit Ansage, verstehst du? Du sagst ja auch nicht vorm Sex, ich bin ein Mann, ich habe einen Schwanz.
Also bei den letzten paar Mal hat es nicht gut funktioniert, als ich das getan habe. Es hat meine Frau irritiert.
Kann ich mir vorstellen.
Das war für sie seltsam. Hallo, ich bin ein Mann, ich habe einen... Alter, was ist los?
Ich habe dich unterbrochen, jetzt nochmal. Du bist studierter Psychologe.
Ich bin, also du wusstest es noch nicht, Özcan, aber ich bin studierter Psychologe. Und es ist interessanterweise so, dass der Entzug von Sonnenlicht etc. wirklich Menschen auch in die Depression treibt. Und zum Beispiel ich neige zur Melancholie. Also, das klingt jetzt so, als würde ich irgendwie auf einem Leuchtturm wohnen und traurige Gedichte schreiben, aber ich neige dazu im Winter auch so Kurzzeitdepressionen, was man jetzt nicht so richtig Depression nennen kann, aber depressive Verstimmung, wenn man so möchte. Dann habe ich mir so eine Tageslichtlampe gekauft, mich davor gesetzt, weil das angeblich helfen soll. Weil wirklich der Mangel von Sonnenlicht und so dazu führt, dass die Menschen melancholisch werden. Und bei dir hat das dazu geführt, dass du eine richtige Depression entwickelt hast, oder?
Ja, voll krass. Also ich hatte das in Deutschland schon so ein bisschen. Also ich habe schon immer so dazu geneigt. Das wusste ich aber halt nicht. Ich habe das in Island erst rausgefunden, weil ich mich da dann auch mit einem Psychologen getroffen habe und wir halt so voll viel gequatscht haben und sowas. Die wurden ja da erst diagnostiziert. Aber in Island war das halt schon irgendwie eine andere Nummer. Also das wurde halt immer stärker. Und ich habe es erst nicht so wirklich mit dem Land in Verbindung gebracht, weil ich mich eigentlich total wohlgefühlt habe da. Aber du merkst halt schon diesen Vitamin D, ist das, ne? Du merkst halt schon den Mangel.
Ja, weil durch Sonnenlicht baut der Körper, also das Cholesterin verändert er zu Vitamin D. Basti.
Ist das wirklich so?
Ja. Mhm. Aber das Ding ist, du kriegst keine Depression, weil du Vitamin D-Mangel hast, sondern das Problem ist bei, die meisten Menschen haben diese Depression, das ist so ein Überbleibsel des Winterschlafs des Menschen. Aber das brauchen die Menschen nicht mehr, weil der Körper geht in so einen Energiesparmodus, weil dem das Sonnenlicht fehlt und der Körper sagt dann, okay, ich muss jetzt alles runterfahren, jetzt kommt der Winter.
No shit.
Ja, und deswegen, es gibt nicht so viele Lebensmittel, es gibt nicht gesunde Sachen, Obst, Gemüse etc. pp. Und dann geht er halt richtig in Energiesparmodus und das tut sich auch in dem Moment auch auf die Psyche auswirken. Und falls der Basti das jetzt irgendwie in Frage stellt, kannst du dich informieren an der Klinik für Schlaf- und Chronomedizin an der Berliner St. Hedwig Krankenhaus beim Privatdozent Dr. Dieter Kunz, Basti.
Oha, er kommt gut. Okay.
Ist geil, wenn er googelt, während wir reden. Ne? Man muss immer sehr vorsichtig sein mit seiner Seriosität. Das ist bei ihm immer schwer abschätzbar, ob er jetzt gerade einfach, ich kann, obwohl ich ihn jetzt schon länger kenne, immer noch nicht hundertprozentig sagen, ob er gerade einfach unfassbare, gequälte Scheiße redet, ob er recht hat, ob das, was er sagt, gerade klug oder total dämlich ist. Ich kann es wirklich nicht bewerten.
Ja, aber das ist ja das Schöne, das ist so eine Spielerei.
Spielerei.
Ja, du weißt, du kannst
eine schöne Spielerei, ja.
Ja, aber ist doch, ich finde es schön, dass.
Du, ohne Scheiß, du wärst der perfekte Betrüger, Özcan, wirklich. Das ist.
Ja, ohne Witz. Boah, Alter, was du alles machen könntest.
Ich bin nicht mal Comedian, ich bin nicht mal lustig.
Nein.
Das ist in dem Job auch nicht unbedingt eine Voraussetzung. Das muss man übrigens wirklich mal sagen. Ne? Also ist dir das auch mal, also du bist ja wirklich einer von denen, mit denen ich privat auch lachen kann. Ist dir mal aufgefallen, dass in unserem Job, also weißt du, bei Comedians ist es oft so, dass Leute uns fragen, ja, seid ihr den ganzen Tag lustig und so? Oder macht ihr immer Witze auf Familienfesten? Das sind echt so doofe Fragen, die einem gestellt werden. Und eine der Erkenntnisse, die ich in den letzten Jahren, wo ich viele Kollegen kennengelernt habe, ist, dass es sehr viele Comedians gibt, die einfach auch privat absolut langweilig und kein bisschen lustig sind. Echt? Also null.
Ja. Ja, das stimmt. Aber wenn die Kamera angeht,
dann gehen die ab.
Die dann funktionieren die.
Ja. Dann funktionieren die, ja. Und das ist ja vielleicht bei YouTube auch so ein bisschen so. Ich meine, ich habe mir ein Video von dir angeschaut, wo du über deine Depression sprichst, so, ne? Mhm. Und das mit Depression, also dass du über Depression gesprochen hast bei YouTube, kam ja erst nach deiner eigentlich oder jetzt später in deiner Karriere. Damit hast du ja nicht begonnen. Ne?
Nee, gar nicht. Wusste ich auch früher gar nicht, dass ich das habe. Das war unwissend einfach.
Aber wenn man damit beginnt, also ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der über Depressionen ein Buch geschrieben hat, das recht erfolgreich geworden ist, und der ist dann zu so einer Art Kummerkastenonkel für alle Depressiven dieser Welt geworden. Also der hat darüber geschrieben und dann hat er hunderte und tausende Briefe von Leuten bekommen, die ihm ihr Schicksal mitteilen wollten, weil sie dachten, er könnte ihnen Tipps geben, genau, weil er damit zumindest in Anführungszeichen gut klarkommt mittlerweile, was auch nicht unbedingt stimmt.
So einen Kumpel habe ich auch, der ist hier in Hausen, einer der ersten, der im Knast war. Und dem schreiben jetzt auch alle anderen, die in den Knast kommen, so, hey Bro und so. Das ist richtig cool.
Wie kommt man in den Knast, Alter? Wie machst du das?
Wie hast du das bloß hin? War das jetzt ein Scherz oder war das jetzt dein Ernst, Ötze?
Nee, das ist mein Ernst.
Die haben ihm geschrieben, wie es ist, im Knast zu sein?
Ja, nee, also die sind dann auch, alle anderen sind auch im Knast, weil er hat dann so...
okay, ich frag Melina Sophie wieder, okay? wir schlucken das einfach runter, was du gerade wieder Dummes gesagt hast. Nee, jetzt mal ohne Quark. Also war das jetzt bei dir auch so, als du darüber gesprochen hast, oder?
Voll, ja, ich bekomme auch täglich Nachrichten und ich finde es halt auch super schwierig, darauf zu antworten. Meistens muss ich ganz ehrlich sagen, und das meine ich auch überhaupt nicht böse, antworte ich nicht drauf, weil ich einfach nicht die Verantwortung übernehmen will dafür, weil Depressionen, klar, ich weiß, wie das ist, ich verstehe das, aber jeder fühlt sich halt nochmal anders. Und ich möchte nicht für irgendjemanden den Psychologen spielen, weil ich selbst natürlich auch nicht zu 100% damit durch bin und selbst auch so viel dazu lerne. Ich teile das super gerne in Form von Videos, einfach um den Leuten zu zeigen, ey, ihr seid nicht alleine so. Es leiden super viele an Depressionen. Aber ich finde es halt dann auch wieder schwierig zu sagen, okay, ich antworte jetzt allen und sage, ey, ihr müsst das und das machen, weil so einfach ist es dann halt auch wieder nicht. Und du hast halt eine unglaublich große Verantwortung. Und da distanziere ich mich dann immer so ein bisschen, weil ich halt auch einfach nichts falsch machen will. Ne?
Aber Melina, du musst wirklich mal dieses Buch lesen, wovon ich vorhin geredet habe. Die Macht des positiven Denkens von Joseph Murphy.
Ich habe voll Bock, das zu lesen. Das hört sich schon so geil an. Das ist
geil. Jetzt, wo du mir jetzt diese Sachen so erzählst, ich finde es erstmal mega, dass du den Leuten jetzt nicht antwortest in der Hinsicht, weil es wirklich, ich glaube, das ist eine extreme Verantwortung. Weil,
voll, ja.
Bei jedem Menschen ist es anders. Und aber ich... das sind ja eigentlich, ja, so Prozesse. Okay, der Basti hat studiert. Ich meine, der kann es, glaube ich, besser klassifizieren, die ganze Geschichte, was da auch im Körper passiert, auch hormonell etc., was sich da verändert, dass man in so einen Gemütszustand kommt. Aber ich glaube, diese Literatur, die ist so toll, diese Autosuggestionen etc. und wie man lernt, sich selber irgendwie gewisse Sachen. So habe ich auch, ehrlich gesagt, meine Flugangst verloren.
Wirklich?
Ja, wirklich. Also jetzt mal die ehrliche Geschichte bezüglich meiner Flugangst. Ich habe erst mal aufgehört zu sagen...
Also jetzt
Nein, ich habe aufgehört zu sagen, ich habe Flugangst.
Ja.
Ich habe dann immer gesagt, ich hatte Flugangst. Ich habe einfach selber aufgehört, weil wenn du halt die ganze Zeit, das ist ja eine Suggestion, du sagst die ganze Zeit, ich habe Flugangst. Hatte Flugangst. Und das ist
eine Selbstattribution.
Genau, dass man sagt, ich habe Depression oder ich hatte Depression. Ja.
Hast du noch Flugangst, du sagst es halt
nicht. Nee, seitdem kann ich echt fliegen. Touché. Ich habe keine Probleme mehr beim Fliegen.
Seitdem du selber sagst, du hast keine Flugangst mehr?
Ja, Basti, das ist wirklich so. Das ist einfach, ich hatte ja nicht nur eine Flugangst, ich hatte eine Phobie, du kennst es ja selber. Aber so habe ich angefangen, dagegen zu kämpfen. Und dann habe ich auch ganz bewusst gesagt, ich will gegen diese Flugangst kämpfen.
Ey,
ich lasse mir mein Leben nicht versauen.
Was richtig geil ist halt auch, ist, wenn man öfter fliegt, so alleine diese Routine da reinzubringen und sich echt immer wieder zu sagen, so mach das doch jetzt einfach.
Genau.
Sich dieser Angst so zu stellen, bringt auch so viel. Weil wo du ja, gerade sagst, Phobie, ich habe so eine Kotzphobie. Richtig eklig, wirklich. Also ich finde das wirklich, keiner findet Kotzen geil. Das mal so ganz außen vor. Aber ich hatte halt
es gehört zu meinen drei großen Hobbys. Fischen, Bücher lesen und Kotzen. Und steht in meinem Tinder-Profil vorne drin. Das sind meine drei Hobbys. Geil. Wie du ekelst dich davor, selbst zu kotzen, oder du ekelst dich davor, wenn andere kotzen?
Ja, aber pass auf. Ich habe das nämlich auch überwunden, glaube ich, weil ich neulich einen heftigen Kater hatte. Also es ist, ich war auf so einer Party und es ist einfach komplett eskaliert. Und am nächsten Tag habe ich halt einfach, ich glaube, 5 Stunden lang gekotzt. Und seitdem habe ich einfach keine Angst mehr davor, weil ich jetzt das mal wieder gemacht habe und dachte mir so, okay, es ist zwar scheiße, aber es ist nicht so schlimm, wie ich dachte.
Also ja, aber ich meine, wenn du 5 Stunden gekotzt hast, hast du halt 5 Stunden entladen. Ein Kotzprozess dauert eigentlich 15 Sekunden und du hast halt schon vorgearbeitet. Also du würdest eine Minute 4-mal kotzen und 10 Minuten 40-mal und das mal 6. Also
hörte sich das gerade so an, als würde ich den Leuten vermitteln, ja, wenn ihr eine Kotzphobie habt, müsst ihr alle saufen. Ja,
also es ist auf jeden Fall, es ist als Ratschlag seltsam, aber man kann es tun. Ich weiß aber, ich muss jetzt nochmal kurz den Begriff Phobie in diesem Zusammenhang fragen. Also zum Beispiel, ich habe in meinem Leben jetzt auch ungern gekotzt. Also immer wenn ich kotzen musste, habe ich gedacht, das ist jetzt gerade nicht der Höhepunkt meines Tages. Also ab jetzt geht es nur noch aufwärts, war eigentlich der Moment. Und war es jetzt einfach so, dass du dich so extrem davor geekelt hast, dass du es nicht getan hast und dich dann irgendwie, oder also Kotzphobie ist ein seltsamer Begriff.
Nein, schlimmer. Also ich habe auch so ein schönes Beispiel aus Island. Ich hatte da mal so eine Wohnung in Reykjavik und dann habe ich so an dieser Haupteinkaufsstraße und dann habe ich so aus dem Fenster geguckt und da saß ein Typ auf der Bank und der hat einfach auf den Boden gekotzt und ich bin bis zum nächsten Tag nicht nach draußen gegangen.
Ah, also du ekelst dich auch vor der Kotze. Das ist bei
ja,
mir
ich
aber auch
erstmal, so. Erstmal war mir selber schlecht. Ich habe den ganzen Tag, mein kompletter Tag war versaut und ich bin nicht rausgegangen. Ich glaube, meine Angst war einfach, dass der Magen-Darm hat und ich kriege das dann.
Ja, aber der Typ ist ja auch ein Bastard. Weil ich das nicht haben wollte. Warum kotzt der einfach, ne? Ich schwöre,
was soll das?
Ja, Morokos, was geht, Alter? Der kann doch nicht einfach vor einer Haustür kotzen.
So, oder so, wenn so jemand in einem Video kotzt oder in einem Film.
Ja, aber das, nee, das kann ich nachvollziehen. Das ist interessanterweise bei vielen Menschen so. Also es gibt ja so,
wir haben über das Kotzen geredet, Basti.
Nee, aber wir haben über Ekelmomente geredet. Ich habe einen Kumpel, der ekelt sich massivst vor Bildern von, vor ungleichmäßigen Mustern.
Nein.
Also, das klingt jetzt seltsam, aber...
Was hast du für Freunde, Alter?
Nein, warte. Also, ungleichmäßige Muster. Und dann habe ich festgestellt, dass das ein grundsätzlicher Ekel von sehr vielen Menschen ist. Zum Beispiel sowas wie Bienenwaben. Oder, warte mal, ich muss mal ganz kurz den Fachbegriff dafür eingehen.
Hornissen,
Warte. Es gibt einen, und dann werdet ihr beide einfach gleich mal dieses Bild, was ich euch schicke, werdet ihr mal kurz googeln. Und werdet feststellen, dass ihr das auch so ekelhaft findet, obwohl es nichts Ekliges ist. Trypophobie. Gib bitte einfach mal beide das Wort T-R-Y-O und dann Phobie ein.
Trypophobie.
Angst vor Löchern.
Und dann guckt ihr einfach mal das zweite Bild an von der Frau mit dem Gesicht. Und dann sag mir, dass dir gerade nicht mal ganz übel die Kotze in den Hals.
Oh mein Gott. Ja. Mein Gott. Ja. Das hat mein Herz in die Hose gerutscht. Was? Alter. Ja. Oh mein Gott, das ist schrecklich.
Wie heißt das? Trypophobie.
Trypophobie gibt's einen, Ötze. Und dann geh einfach auf die Bildersuche.
Trypophobie oder Trypo?
Nein, nicht von deinem Tripper, sondern T-R-Y-P.
Ich muss mich verschütteln.
T-R-Y-P-O und dann Phobie.
Ja. Ich verstehe jetzt.
Was ist denn jetzt? Was ist jetzt?
Jetzt gib es ein, Ötze, gib's ein. Ich bin nicht bei dir zu Hause, ich kann es leider gerade nicht machen.
Ich sehe das jetzt. Okay, und jetzt?
Und jetzt gehst du auf Bildersuche.
Ey, du musst mal auf das Bild gehen mit der Frau und dann musst du die Seite besuchen und dann runterscrollen. Da sind noch mehr Löcher, das ist richtig schlimm. Oh mein Gott.
Genau, und das meinte ich mit Ekel und Phobie und so. Das sind ja Dinge, die
Alter,
uns angelegt.
Das ist doch nicht schlimmer. Ich glaube, dass meine Ex-Freundin noch nicht gesehen hat. Nee, Mann, das ist doch ganz normal, Mann. Ich nenne das einfach große Poren.
Grobporige Mischhaut, genau.
Ja, grobporige Mischhaut. Ich denke halt, wenn du halt die Mitesser zwei Wochen lang nicht ausdrückst, dann sieht es halt auch dementsprechend aus. Boah.
Aber nein, aber da zeigt sich der interessante Unterschied, was Phobien bestimmt. Dass er empfindet. Ja,
oh mein Gott, ey, ich bin immer noch auf diesen Fotos. Das ist so.
Ja, aber sie sieht aus, als wäre sie. Nein, ich glaube, die. Weißt du, wie die aussieht? Als wäre sie schon tot und wäre danach auf ein Nagelbrett gefallen. So,
oh Gott. Nein. Nein, aber um das mal ganz kurz zu erklären, dahinter ist ja der Mechanismus. Ötze, du findest es wirklich nicht eklig, oder?
Nee, wirklich nicht.
Ich finde es zu einem Maße, also zum Beispiel Wabenkröte ist ein Tier, das hinten in seinem Rücken die Eier aufbewahrt von ihren, also Kröten legen ja normalerweise Eier und dann schlüpfen da Kaulquappen raus und schwimmen da raus. Wabenkröten dagegen haben die Eier im Rücken und die Kaulquappen entwickeln sich im Rücken und schlüpfen da raus. Ich habe so ein Tier mal im Kölner Zoo gesehen. Wabenkröten. Kannst du auch mal googeln. Und ich habe wirklich, ich hatte den Mund voll mit erbrochen in dem Moment. Ich stand vor diesem Terrarium, meine Frau musste mich festhalten. Ich habe fast den Zoo voll gekotzt. Ich bin fast gestorben dabei, weil es so widerlich ist.
Ja, ich hab's gegoogelt.
Genau, aber das Interessante ist, sie konnte sich das angucken ohne jegliches Ekelgefühl. Bei mir hat das fast einen Zusammenbruch ausgelöst. Unser Ekelempfinden, also das, was wir zum Beispiel abstoßend finden als Menschen, ist völlig unterschiedlich verteilt. Ötze kann sich dieses Bild von Trypophobie anschauen. Mein bester Freund Pede, wenn er das sieht, der kollabiert. Ich habe den schon auf seinem Geburtstag geärgert, indem ich ihm einfach so eine Pflanze, die hat so ungleichmäßige Poren, habe ich ihm eingepackt in so ein Geschenk, Geschenkpapier, habe ich ihm das überreicht, er packt es aus und er hat fast in seine Hände gebrochen. So schlimm war die Reaktion darauf.
Aber die haben Angst vor Löchern einfach.
Nee, die haben nicht Angst vor Löchern, die haben eine genetisch bedingten Ekel vor ungleichmäßigen Mustern.
Ja, aber und ja, ich hab aber, das okay, auch. Okay, also griechisch ist es ja anders. Trypa heißt ja Loch auf Griechisch.
Ey, wenn noch irgendjemand einmal Loch sagt, dann muss ich mich
vergeben. Boah, Alter, ich kann so die Bilder schlecht. Auch nicht angucken. Ist das schlimm?
Ja, nee, aber ich weiß Trypophobia. Verstehst du?
Also, Alter, jetzt hör auf mit deinem Scheiß. Du denkst dir das gerade wieder aus.
ich kann doch Griechisch. Ich hab dir doch gesagt, ich habe in Athen gelebt.
Ja, komm, sprich bitte Griechisch. Und das klingt bei dir lustigerweise genau wie dein Holländisch. Bitte.
Was mein Griechisch? Was soll ich dir sagen auf Griechisch?
Sag was auf Griechisch. Das war ein schönes Gespräch mit Melina Sophie.
Okay. Ευχαριστώ, Melina, für unser Podcast. Nee, ich kann wirklich Griechisch. Ich kann wirklich. Was soll ich dir sagen? Ich kann dir viel auf Griechisch sagen.
Ευχαριστώ heißt Hallo.
Ευχαριστώ, nein. Ευχαριστώ heißt vielen Dank. Wir Melina Sophie für unseren Podcast.
Das hört sich halt gut an, ne?
Das ist eine der Sachen, die mich seit den zwei Jahren, die ich Özcan kenne.
Nein, ich kann wirklich, ich habe in Griechenland, in Agia Paraskevi habe ich gelebt, in Athen.
Warum hast du da gelebt? Warum? Wann?
2010.
Warum? Was hast du da gemacht?
Ja, meine Ex-Freundin hat dort gelebt.
Deine Ex-Freundin hat in Griechenland gelebt?
Genau, die war Stewardess bei Olympic Airlines.
Die war Stewardess bei Olympic. Melina, das ist das Krasse. Ich kenne ihn mittlerweile zwei Jahre. Wir reden jede Woche miteinander. Wir sehen uns privat. Und ich kann trotzdem wirklich nie feststellen, ob der gerade unfassbar ist.
Warum soll ich denn lügen? Du lügst ständig.
Mir kann man auch alles erzählen. Ich glaube es halt auch. Ne?
Ich bin
Bro, soll ich, was willst du? Was soll ich dir jetzt Bilder schicken? Oder?
Nein. Ja, gut, von deiner Ex-Freundin vielleicht schon. Aber wir sind zusammen in ein Café gegangen vor einem halben Jahr. Und er hat den Kellner um Schutzgeld erpressen wollen. Einfach nur so zum Spaß.
Das war nicht der Kellner, das war der Typ am Empfang. Der hat die Kohle, nicht der Kellner.
Er ist da hingegangen und hat gesagt, so, ich bin der neue Mann in der Stadt. Du gibst mir jetzt erstmal das, was ihr sonst bei den anderen abdrückt. Und der Typ hat uns angeguckt und ich stand daneben, ich bin im Boden versunken, ich bin fast gestorben. Ne? Und ich so, er macht nur Spaß. Und er so, nein, ich mach keinen Spaß.
Aber soll ich dir was sagen? Hätten wir 10 Minuten weitergemacht, hätten wir beide 250 Euro an dem Abend. Verstehst du? Und wären einfach irgendwo einen Weckhauen gegangen.
Ey, ich muss ganz kurz sagen, ich denke gerade nur noch an kleine Löcher. Ich habe hier Schuhe, ich habe gerade auf den Boden geguckt und ich habe so Jordans, ne? Und da sind vorne so kleine Löcher drin. Ich wusste nicht, dass wie sowas so eklig sein kann, Alter.
Ja, krass, ne? Also das, aber ich finde solche Mechanismen des Gehirns sehr spannend. Ich finde solche Mechanismen des Gehirns sehr spannend, weil die ja völlig ungleichmäßig verteilt sind. Es gibt Menschen, die finden das super. Es gibt in der Phobieforschung so, da haben wir Videos darüber gesehen und Bücher darüber gelesen, als ich studiert habe. Da gab es zum Beispiel eine Frau, die ekelte sich vor Vögeln und vor Federn. Und zwar zu einem, und das Problem an Vögeln ist, die sind halt überall. Du kannst Vögel nicht ausweichen. Die fliegen am Himmel, die sitzen in den Bäumen, die laufen über die Straße. Diese Frau, wir haben diese Doku mit der gesehen und wir saßen da und wir haben uns bepisst vor Lachen, weil wir das natürlich nicht nachvollziehen konnten. Aber für die war das die Hölle.
Ich habe tatsächlich auch so einen Kumpel, der hat auch Angst vor Vögeln.
Aber richtige Panik. Und das Problem ist, bei anderen Tieren, sag mal, du hast Angst vor Nilpferden oder so, gehst halt nicht in den Zoo und lebst am besten Fall nicht in Afrika. Hast du keine Angst mehr vor Nilpferden, weil sie nicht da. Aber Vögel sitzen einfach vor deinem Fenster. Die Bastarde können fliegen, so. Weißt du,
die sind einfach immer da. Die sind überall.
Und diese Frau, die konnte noch nicht mal mehr in ihrer Wohnung Daunenkissen haben. Dann ist die schon ausgerastet. Nein. Und der Psychologe, der sich mit der beschäftigt hat, das war ein Kampf, die dazu zu kriegen, sich überhaupt in die Außenwelt zu begeben. Und unser Empfinden von Ekel und unser Empfinden, was wir nicht mögen oder mögen, das ist ja teilweise durch bestimmte Anlässe ausgelöst zum Beispiel. Das ist ja auch bei Nahrung genau das gleiche, Nahrungsaversion. So, warum weißt du noch, was dieser Typ da hingekotzt hatte? Nein, ne?
Also nee, zum Glück nicht.
Kennst du Dinger? Ich habe Anusophobie.
Was hast du?
Anusphobie?
Ich habe Angst vor Arschlöchern.
Da geht doch nicht zum AfD-Parteitag. Da sind wirklich sehr viele. Das ist
richtig böse. Krass, Alter. Ich krieg dann auch so Platzangst und muss kotzen. So.
Ja, kenne ich. Also wirklich relatable.
Bin ich froh, dass wir. Gibt es wirklich Anusophobie?
Ja, in Anusphobie gibt es natürlich. Es gibt ja auch Anusphobie kommt ja eigentlich.
Ich google das.
Nein, es kommt ja wirklich von einem Sprichwort eigentlich. Guck mal, es gibt ein Sprichwort. Bei uns
Griechen,
Türken.
Bei euch Griechen, ne?
Nein, bei uns Türken gibt's ein Sprichwort. Das heißt, zeig mir dein Arschloch und ich sag dir, wer du bist. Es gibt es aber natürlich nicht Leute, die das Arschloch dann halt nicht sehen können. Das ist dann halt für die zu viel und das ist dann eine Anusphobie.
Hast du dir mal dein eigenes Arschloch angeguckt?
Das heißt, natürlich habe ich mir das schon angeguckt. Ich meine, jeder hat das doch schon mal gemacht, oder?
Ich ehrlich gesagt auch schon. Also ich weiß, dass ich mit 15 mich mal auf den Spiegel gestellt habe und mir das angeguckt habe und dachte
ja,
so.
Ja, klar. Also wer sich noch nicht sein eigenes Arschloch angeguckt hat, weiß ich auch
nicht. Ja, aber das ist doch ein Interesse.
Nein, aber es ist doch seltsam, dass wir Stellen an unserem eigenen Körper haben, die wir nicht sehen können.
Ja, also, muss halt
ja oder noch nicht gesehen haben. Deswegen habe ich mir immer gedacht, was für einen Eindruck hinterlasse ich? Deswegen wollte ich so erstmal gucken, so wie sieht denn das überhaupt aus? Also,
Das war meine ernsthafte Frage. Hast du dir das mal angeschaut? Ja, ich frage unseren Gast aus Höflichkeit nicht, aber dich frage ich.
Du bist klug, Basti, weil du bist intelligent.
Ich habe es einfach rausgehauen. Du hast mich nicht mal gefragt, ich habe einfach gesagt.
Vielleicht war das ja jetzt auch nur ironisch gemeint. Du hast es dir auch schon mal angeschaut.
Ja, aber Basti ist klug, der tut den Spiegel unten auf den Boden und guckt. Ich Idiot habe den Spiegel an der Wand gelassen, hab mich so verdreht. Guck mal, daran habe ich nicht mal gedacht, Alter, den Spiegel auf dem Boden. Ich war nur so, boah, Alter, ist das anstrengend, wenn man seinen Arschloch sehen will. Und das ist echt sehr zeit- und gelenkaufwendig.
Ich hoffe wirklich, dass in dem Moment niemand reingekommen ist. Das wäre, glaube ich, sehr unangenehm
gewesen. Ja, das wäre richtig unangenehm. Also überleg mal, mein Vater kommt in dem Moment. Was willst du dann sagen? Was willst du deinem Vater sagen? So, Papa, ich wollte nur mal gucken, wie mein Arschloch aussieht. Und so. Dann hat mein Vater gesagt, ich habe dein Gesicht angeguckt, Alter, im Spiegel. Aber das ist so eine Situation, Leute, da kannst du dich nicht rausreden, da kannst du sagen, was du willst. So, ich musste mich gerade übergeben oder ich war gerade schlecht, ich habe Bauchschmerzen. Was willst du da sagen? Der Spiegel ist runtergefallen und ich habe mich ausgezogen.
Natürliche Reaktion.
Ja gut, ist etwas schwierig zu begründen. Aber diese Spiegelnummer, das habe ich mich schon oft gefragt bei Leuten. Es gibt Leute, die haben Spiegel neben ihrem Bett. Und dann hat mir wirklich mal ein Kumpel erklärt, weil ich mich gerne dabei angucke. Und ich habe so gedacht, das allerletzte, was ich möchte, ist mich selber beim Sex zu sehen. Der Gedanke allein, mein dummes Gesicht und meinen mangelhaften Körper dabei zu sehen, wie er sowas wie Sex hat, finde ich absolut. Özcan, kann ich mir 100% vorstellen, dass du sowas hast.
Bro, deswegen heißt du auch Biedendorfer, weil es kommt vom Biederdorfer. weil du halt so bist. Ja, das ist halt the next level shit, Basti. Du bist noch jung und unerfahren.
Mister, ich bumse so im Spiegelkabinett. Dich kann
nein,
ich mir nicht vorstellen,
ich
wie du
das auch nicht. Nein, Basti, ich mache das gar nicht mehr. Überhaupt
nicht. Sex gar nicht.
Ich habe wirklich,
hast gemerkt, es lohnt sich nicht, ne?
Nein, wie sagt man im Christlichen, wenn man, keinen Sex mehr hat?
Ja, Dings hier, mein Gott, wie heißt es denn? Zölibat. Boah. Du bist Zölibatär, oder was?
Ja, Zölibat, genau.
Ich heißt bin das Zölibatär. So?
Ja, das ist Zölibat, ja. Genau. Ah, Übergangsfrage, ja. Bist du Katholikin?
Ich?
Ja.
Nö.
Nö. Bist du, bist du Christin?
Ja, eigentlich schon, aber irgendwie auch nicht.
Nicht praktizierende.
Agnostikerin, oder?
Ich bin so nicht gläubisch.
Bin ich gläubisch?
gläubisch.
Du glaubst
aber nicht, du bist also getauft als evangelisch, ja, genau. Getauft. Ich kam auf diese Frage, weil ich war gestern am Altenberger Dom, vorgestern. Das ist eine riesige Kirche, die haben sie in ein Tal vor Köln gebaut. Da ist überhaupt kein, der Ort, der nebenan ist, Odenthal, ist winzig, da wohnen 500 Leute und da ist eine Kirche der Größe vom Kölner Dom, riesengroß. Echt? Kein Mensch weiß, wofür haben die diese fucking Riesenkirche dahin gebaut. Da wohnt doch gar keiner. Wer soll denn da beten gehen? Die ist uralt, 800 Jahre alt. Die haben da eine riesige Kirche, wow, gebaut. Und da war gerade Gottesdienst. Und ich bin null christlich, null. Und ich guckte in diese Kirche rein und vorne sprach der Priester und da saßen, ich sag mal, 80, 90 Gläubige und davon war keiner unter schwarz. 60 Jahren alt. Schwarz. Da war keiner unter 60. Da waren nur alte Leute und ich habe so gedacht, so, ey, wenn die Kirche das Ding weiterfährt, so, ne, also diese Rückwärtsgerichtetheit, diese Jugendarbeit, die, naja, als du gerade schon also auch diese Skandale, die es nun mal leider gab, da geht keiner mehr hin. In 50 Jahren kann die katholische Kirche kann die Tür zumachen, da ist einfach keiner mehr. Ich kenne keinen in meinem Umkreis, der in die Kirche geht. Niemanden. Alle sind ausgetreten.
Ja, krass, jetzt wo du sagst, jetzt wo du sagst, ich kenne auch keinen.
Niemand.
Also ich hoffe, das hört jetzt keiner, den ich kenne und der geht in die Kirche und sagt so, toll, du kennst mich überhaupt nicht. Aber ich so bewusst würde mir jetzt keiner einfallen, der in die Kirche geht.
Aber ihr habt recht, es gibt wirklich wenig Christen. Ich kenne, wobei Griechen,
ja,
Italiener, nein, Griechen und Italiener, also Italiener klar katholisch und die Griechen griechisch-orthodox. Und ich kenne auch viele, die russisch-orthodox, serbisch-orthodoxen jungen Leute, die gehen alle noch in die Kirche. Aber ich merke so, bei den katholischen, wobei hier in Stuttgart ist auch so evangelische Kirche, hat eine krasse Jugendarbeit hier, hier ist voll.
Wirklich?
Ja, hier ist voll, Mann, hier sind die Kirchen voll. Und weißt du, was hier geil ist aber in Stuttgart? Hier gibt's auch so eine Gospelkirche. Richtig geil, Mann. Das sind so,
ach, okay, das finde ich richtig cool.
Das, okay, so, das ist von der schwarzen Community hier. Ey, das ist mega, Alter.
Ich finde das wirklich auch richtig geil. Ich hab mir früher als Kind, ich weiß noch, ich bin in die Kirche gegangen, man geht ja auch so zu Weihnachten und so. Und ich habe mir immer gewünscht, dass wir auch irgendwie sowas in der Richtung hätten.
Ja, weil das ist so, die haben Spirit, Mann, die so,
das macht Spaß einfach, ja.
Und die gehen voll ab und dann gehst du hier in die Kirche, weißt du, und dann denkst du so, hä? Warum dürfen die Rap hören, Alter? Und bei uns ist immer noch so, keine Ahnung, Francisco.
Warum dürfen die Rap hören?
1724, so, weißt du, das ist richtig hart. Warum
dürfen die Rap hören, ey? Ja, ja. Das, ich finde, also ich werde auch, Gospel wird mich nicht dazu überzeugen, in die katholische Kirche zu gehen, aber ich finde trotzdem, wie zum Beispiel die schwarzen USA ihren Glauben leben, weißt du, so laut, mega, und es wird gesungen und alle tanzen, ja, und dann kommst du wirklich in so eine deutsche Kirche und du hast immer das Gefühl, das ist irgendwie das Depri-Seminar. Das ist einfach so, wir werden an untergehen, der liebe Gott, ja, war da, aber jetzt ist er leider weg.
Nein, aber ich gucke mir das manchmal hier im Fernsehen an, es gibt ja Bibel-TV und so.
Oh ja, das heißt das schon.
Zieh mir das voll gern. Guck mal, ich gucke mir das echt gern an, okay? Und versuch dann halt einfach, ich respektiere wirklich alle Religionen. Ich habe viele Freunde, die sind Juden, Christen, etc. Und ich habe auch Freunde, die sind Zeugen Jehovas. Ich respektiere wirklich alle. Und ich versuche da auch zuzuhören, um das einfach zu verstehen oder nur manchmal ist es halt echt langweilig, Alter. Ist auch in der Moschee ist es manchmal langweilig, muss ich euch ganz ehrlich sagen, weil da sind halt Hodjas da aus der Türkei.
Was sind da?
Priester halt, Hodja heißen die. Halt Rabbi, Priester, Hodja. Und die kommen dann aus der Türkei, die haben in der Türkei halt Theologie studiert, wurden dort ausgebildet, dann kommen die her, reden ein perfektes Türkisch und dann kombinieren die das mit so arabischen Wörtern und Alter, du hockst da drin und verstehst nur 10%, wenn überhaupt. Wenn überhaupt.
Ja.
Und es ist auch so, in Kirchen ist es auch so, so manchmal, es ist so langweilig, weißt du? Es gibt aber, glaube ich, es gibt halt einfach Menschen, das ist doch in der Schule genauso, es gibt Lehrer, die haben es einfach drauf, Mann. Wenn du bei denen Unterricht hattest, hast du alles verstanden. Du hast alles kapiert.
Ist echt so.
Und dann gab's halt
so Lehrer. Helden einfach.
Ja, genau. Und so ist halt auch in Kirchen. Und ich glaube, es fehlt den Kirchen etc., Moscheen, an charismatischen Leuten, die auch, und das muss ich auch nochmal betonen, das finde ich bei allen Religionen ein bisschen komisch, dass die Glaubensführer immer von den Strafen reden, anstatt mal von dem Positiven, von der Liebe einfach. Ja. Weißt du, und sich hinstellen und sagen so, hey Leute, Gott liebt euch, lasst uns Spaß haben heute, lasst uns beten und geht alle stimmt, positiv nach Hause. Es wird
immer so darauf gelenkt, so...
Ja, Angst, ihr werdet machen, in der Hölle schmoren. Es werden
ich schwöre, ich
brennende früher, ne? Steine in dein Gehirn. Ja,
ja? Es, also als ich früher in die Kirche gegangen bin, ich hatte wirklich großen Respekt davor und ich hatte immer Angst, wenn ich irgendwas in meinem Leben... auch nur ein bisschen falsch gemacht habe. So, das muss nichts Großes gewesen sein. Ich hatte echt immer Schiss, dass ich sofort bestraft werde. So, das war mehr Angst, als so sich beschützt zu fühlen. Bei mir auf jeden Fall.
Das ist auf jeden Fall kein gutes System. Für ein System, das auf Angst aufbaut, ist immer auf Sand gebaut. Und deswegen, das finde ich, das ist, kann man jetzt nicht über das ganze Christentum sagen. Früher war es nee, wirklich so, ne? Nee,
absolut nicht.
Ja, also ich meine, guck dir die Geschichte des Christentums an, auf wie viel Blut das fußt, ne? Wie viele Menschen unter absurdesten Bedingungen dort umgebracht worden sind, ja. Um entweder diesen, weißt du, das muss man sich mal vorstellen, man hat das Wort Gottes verbreitet, indem man andere Länder gegangen ist, gesagt hat, so, ihr glaubt ja eigentlich an Gott, und die sagt, nee, und dann sagt die, oh, dann schlachten wir euch ab, bis ihr an Gott glaubt. Das ist so, so haben die Kreuzmüge funktioniert, das ist völlig geisteskrank, weil es ist
wirklich glaubst du an Gott? Nein, und dann so ein Schwert in sein Gehirn, so, und jetzt?
Ja, schon mehr. Ja, ne? Nee, aber es gibt ja Maßnahmen der Kirche, nochmal die Jugend zu erreichen, da, weil wir gerade, wir sprechen ja mit dir als Influencerin, wenn man so möchte, und dann habe ich letztens vor einem halben Jahr was gelesen über Christfluencer. Es gibt YouTuber, die sogar gar nicht so unerfolgreich sind, so Paare, die versuchen, das Wort Gottes zu verbreiten, so in deinem Alter, also Mitte, Anfang 20, die dann erzählen hier, ja, ne, Jesus, der hat uns erweckt, und dann reden, sitzen die halt in so einem YouTuber-Zimmer und reden davon und erzählen dann halt auch, dass sie abstinent leben, also dass sie keinen Sex vor der Ehe, und du guckst dir das an und da krieg ich, also wenn mich irgendwas zum Kotzen bringt, noch mehr als unregelmäßige Muster, dann sind's Christfluencer. Also das ist wirklich das Allerschlimmste.
Ey, ich habe wirklich noch nie einen gesehen.
Du hast noch nie einen Christfluencer gesehen?
Nee. Vielleicht war ich aber auch in der Richtung einfach nicht unterwegs. Ich weiß ja nicht, was du privat machst. Aber ich bin in der Richtung gar nicht unterwegs. Aber ich werde mir das mal anschauen, jetzt auf jeden Fall.
Christfluencer.
Das habe ich noch nie gehört.
Ja, ich auch noch nie. Der Basti ist so ein Psychopath, weißt du, der macht so eine Scheiße, Alter. Der geht, ich weiß auch nicht, was mit dem los ist, Alter. Der ist ja studierter Psychologe. Und
das wusstest du noch nicht.
Gut, dass du es noch mal erwähnst.
Ich weiß nicht, was du machst, Alter. Warum guckst du solche Sachen nachts an, Mann? Was ist los mit dir, Basti? Warum googelt man sowas? Warum kommt man auf solche Seiten?
Ich lese viel.
Yo, ich habe ja auch gerade gegoogelt. Ich habe Chris Fluencer gegoogelt und jetzt steht hier, kein Sex vor der Ehe, warum wir warten. Oder so ein Video so.
Genau.
Christfluencer werden meine besten Tricks.
Lee Marie, genau. Christfluencer in aller Munde. Promi. Und da sitzen wirklich die beiden nebeneinander mit so einem Teddybär zwischen sich und reden darum, warum sie nicht bumsen. Und der Typ, das Geilste ist, der Typ, also sie kommt wirklich so rüber, als wenn sie, keine Ahnung, in so einer seltsamen Sekte aufgewachsen ist, und er guckt aber die ganze Zeit so traurig und denkt so, eigentlich will ich nur bumsen. Wirklich, die ganze Zeit, du siehst in seinen Augen diesen Schmerz, so, mein Gott, wie lange muss ich dir die Scheiße immer noch vorspielen, so, können wir jetzt nicht mal endlich so, und sie so, ja, Jesus wird uns alle retten. Und ich habe es
aber nicht. Das Krasse an YouTube, so, es gibt halt, du kannst da halt wirklich alles finden, so, ne? Zum Beispiel, dass es diese Christfluencer gibt, wusste ich ja gar nicht. Das habe ich ja jetzt auch zum ersten Mal gehört. Aber du hast halt wirklich, es ist für jeden irgendwas dabei. Jeder kann wirklich auf YouTube irgendwas finden, so, was er sich gerne angucken will. Also es alles.
Wirklich so. Du fast. Kannst alles. Aber ich finde ja so diese ganzen Christfluencer, und es gibt ja auch voll viele so Moslems, die dann predigen auf YouTube und so. Ich denke mir immer so, ey, macht euer Ding. Aber hört auf, andere Menschen zu verurteilen. Das ist dann, das finde ich halt immer so schlimm. Ich denke, jeder kann so glauben und machen und tun,
voll,
was er will.
Echt.
Und letztendlich ist ja Glaube auch nichts anderes als Autosuggestion. Du redest dir gewisse Glaubenssätze und und Vorstellungen und Visionen ein und sagst, das und das passiert, wenn ich das und das mache, und das passiert, ich werde dann ein besserer Mensch, Und das gibt dir halt einfach ein sicheres Gefühl.
Und ich finde, ja, dieses sichere Gefühl, ich habe auch schon gedacht, ey, ich habe so oft schon zu anderen gesagt, ich wünschte wirklich, ich würde an Gott glauben, weil es würde mir vieles erleichtern. Ich habe früher
Es erleichtert wirklich.
Voll. Ich kenne Menschen, oder von früher auf jeden Fall, wenn wir so im Religionsunterricht so darüber geredet haben, es gab immer so Menschen, die dann auch so keine Angst vorm Tod hatten oder so, weil die sich voll sicher gefühlt haben. Und mir hat das immer irgendwie gefehlt, aber ich finde das voll faszinierend.
Weißt du, Leute, die sagen, ich habe keine Angst vor dem Tod, waren halt auch noch nie tot. Deswegen das ist immer so, wie wenn du sagst, ich bin noch nie geflogen, ich habe keine Angst zu fliegen. Ja, dann setz dich doch mal rein, du Bastard, Alter.
Das, was du sagst, ist ja, also zum Beispiel meine Oma war sehr gläubig, super gläubig. Und als sie gestorben ist, mit 90 Jahren, ich weiß noch, so zwei Tage bevor sie gestorben ist, haben wir geredet und dann meinte sie zu mir, das ist total in Ordnung für mich. Sie hat natürlich anders geredet, aber sie sagte so, sterben ist total gut. Ich freue mich, den Opi wiederzusehen. Wenn ich morgen die Augen zumache, dann mache ich in einer besseren Welt die Augen wieder auf. Und daran hat meine Oma wirklich geglaubt. Die hat wirklich geglaubt, da oben steht der Petrus, der steht mit seiner Liste da und der sagt, Frau Bielendorfer, ich habe mal nachgeschaut, das sieht alles top bei Ihnen aus. Sie waren immer eine gute Hausfrau, Sie waren nett zu Ihren Enkelkindern, Sie haben eigentlich nie Hass oder so verbreitet, waren immer gut drauf, immer gute Stimmung. Kommen Sie rein, hier ist der Himmel. Das hat meine Oma geglaubt. Und das ist ja unglaublich tröstlich. Ich glaube daran, dass wir einfach in die Gruft fallen und werden gefressen und das war's. Und dann sind wir wie Biomasse, Torf, Ende, aus.
Ja, das glaube ich halt auch. Ja, aber das ist schade, dass ich das glaube, weil das macht es mir irgendwie schwerer. Genau. Also irgendwie wäre es einfacher, an Gott zu glauben, wo man sagt, man kommt in den Himmel und alles ist cool. Man sieht die ganzen Leute wieder so, weißt du? So, okay.
Aber Melina, Bastis letzte Momente werden so aussehen. Dem wird ein Auto anfahren, okay?
Dein Auto.
Und dann mein Auto wahrscheinlich.
Willst du aussteigen?
Dann wird er auf dem Boot liegen und seine Frau wird Basti in seinen Armen, in ihren Armen halten und Basti wird noch so hecheln, so und dann wird er sagen, ich liebe Satan. Und dann steht er. Und dann wird Basti für immer in der Hölle schmoren, so richtig.
Und dann, ich glaube eher, ich werde dort liegen und sagen, ich liebe Özcan. Weißt du?
Das wird mein letztes.
Genau. Ich werde dann sagen, Basti, du auch hier? Dieser Podcast hat uns alle gefickt. Also.
Was für eine wunderschöne Vorstellung für den heutigen Podcast, dass wir über meinen Tod am Ende geredet haben. Meinen gewaltsamen Tod durch deinen Mercedes AMG, mit dem du mich überfahren wirst.
Das macht das Spaß.
Melina, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst.
Ey, ich danke euch.
Hey, Melina, das war mega.
Es war anders.
Es war echt, es war eine Begegnung der anderen Art, gell?
Aber wirklich.
Ja, es war.
Aber sag mal, hat das so, es gibt ja immer so Vorurteile, Ressentiments etc. pp., aber...
Was hast du vorher erwartet und wie war es für dich? Das ist geil, ne?
Ich habe genau das erwartet. Ich habe tatsächlich auch noch nie einen Podcast aufgenommen. Mega. Also wirklich, das ist Podcast Virgin. Aber es hat mega Spaß gemacht. Also gerne wieder so. Ich bin Fan.
Danke.
Wir sind Fans. Mann, ey, richtig cool. Ich fand's krass, ich habe gedacht, du hast schon voll viele Pausen gesagt. Ich fand ein super tolles Gespräch.
Ja, hat echt Spaß gemacht. Also danke dafür auf jeden Fall.
Der Unterschied zu YouTube ist, wir können nicht schneiden. Ne? Also das ist ja ein bisschen so, ich bin bei YouTube immer ein bisschen irritiert, wenn ich, keine Ahnung, Le Floyd oder sowas gesehen habe und dann so, hey Leute, Schnitt, wie geht's euch? Schnitt. Und ich denke, wow, krass. Also kann er keinen ganzen Satz sprechen oder sieht's einfach geiler aus? Wenn
Nein, man aber das macht man auch wegen der Dynamik, Basti. Das gibt in den Videos eine ganz andere Dynamik.
Sonst ist das so, Podcasts sind so irgendwie so raw, das macht so voll Spaß, die anzuhören, weil du halt eben ein ganzes Gespräch hast. Wenn du aber halt ein YouTube-Video hast, dann musst du halt irgendwie so Pep reinbringen, ne?
Ist das denn wirklich so? Muss man das oder glaubt man? Ja, wahrscheinlich.
Ich glaube, das nennt sich Jump Cuts, wenn mich nicht alles täuscht. Ich als
Du solltest, entschuldige, sei nicht böse, aber wenn Mrs. 3,8 Millionen Follower nicht weiß, ich weiß es auf jeden Fall nicht. Du wusstest, es heißt Jump Cuts, Doch, ich wusste es leider schon, es heißt Jump Cuts.
Melina,
das bringt Pep rein.
Ich will dich jetzt etwas ganz Persönliches fragen. Und, vielleicht bist du danach ein bisschen irritiert oder sonst irgendwas, aber hey, kannst du mich verlinken bei dir auf Instagram?
Du billiger kleiner Snitch, ey.
Ich tue alles.
Ey, war nur ein Witz, Mama, war nur ein Witz. Ey, aber gut. Doch, bitte verlink mich.
Kannst du bitte irgendeinen anderen Özcan verlinken? Irgendeinen, weißt du, irgendeiner, der so Kochtipps gibt, irgendeinen türkischen Prediger. Ihr müsst unbedingt den Komiker Özcan folgen und dann einfach den falsch verlinken. Das wäre der Ober.
Und dann so ein Özcan irgendwo aus Istanbul, weißt du, der eigentlich nur 12 Follower hat, auf einmal 1,8 Millionen, der so, Wallah, Bruder, ich gehe jetzt alles, Alter, ich check. Morok, ich bin jetzt Influencer.
Das war sehr schön. Vielen Dank, dass ihr wieder bei Bratwurst und Baklava trifft dabei wart. Nächste Woche ist unser Gast Phil Laude. Das hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit, Melina.
Dankeschön, ich danke euch.
Peace out. Das war Bratwurst und Baklava trifft, Mother Brothers. Peace.
Bye. Yeah.
Ladies and Gentlemen, wir sind Bratwurst und Baklava. Mein Name ist Özcan Kosa und my man
Bastian Bierdorfer.
Wo sind wir, Basti, am 17.06.2020?
Also wir sind an dem Tag im Autokino in Münster und werden Bratwurst und Baklava live auf die Bühne bringen. 2 Stunden gute Unterhaltung, Vollgas-Comedy. Du wirst oberkörperfrei zu Macarena tanzen, das wird sehr schön werden.
17.06.2020, Bratwurst und Baklava in Münster. Komm vorbei.
Enjoy the moment.
1 Live. Bratwurst und Baklava.